Ja, einen schönen guten Morgen für alle, die körperlich hier sind und für andere, die geistlich hier sind. Wir sind eigentlich in einer Predigtreihe über den Hebräerbrief. Und wir haben in der letzten Zeit Hebräer 10, 11, 12 gemacht. Und wir werden heute eine Art Einschub machen, um das vielleicht auch ein bisschen mehr zu verstehen, noch um was es dort auch geht. Ich lese dazu zwei Verse aus dem Römerbrief, die bei mir wo ich im Hauskreis bin, die kennen diese Verse schon auswendig. Ich ermutige euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Und seid jetzt der Welt nicht gleichförmig, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Wir haben in dem Hebräerbrief in den letzten Sonntagen ganz viel über Glaube gehört. Da waren diese ganzen Glaubenshelden, erinnert ihr euch wahrscheinlich, von Abraham bis zu den Propheten hin und bis in die Kirchengeschichte hinein. Das war also die eine Seite davon. Und wir denken dann manchmal, ja, die haben so einen riesengroßen Glauben gehabt, weil der Glaube so groß war, haben die das alles tun können. Aber wir müssen dabei überlegen, dass der Glaube ist nicht eine Institution in sich. Der Glaube hat immer eine Bezugsperson. Das ist Jesus Christus. Also es reicht nicht, dass ich sage, ich muss einen ganz großen Glauben haben, dann kann ich alles tun. Die Bezugsperson muss groß genug sein. Und das ist so wichtig. Und der Glaube ist vom Wort her ein Beziehungswort und nicht ein intellektuelles, in erster Linie Wissenssache. Sondern es ist ein ganz tiefes Beziehungswort, wo es um Vertrauen, um Anvertrauen und um Treue geht. Das ist alles die Bedeutung dieses Wortes. Beziehung. Also diese großen Glaubenshelden, und das ist schon im Wort drinnen, Glaubenshelden waren ganz große Beziehungshelden. Okay? Es geht nicht, dass ich etwas Großartiges nur habe, sondern dass ich in einer großartigen Beziehung bin. Und in dieser Beziehung haben wir in Hebräer 12 dann gesehen, da geht es um einen Pädagogen. Das griechische Wort Pädagogos haben wir da drinnen. Da gebe ich jemandem das Recht, in mein Leben völlig hineinzureden. Und um das ein bisschen nochmal zusammenzufassen, habe ich diesen Vers aus Römer 12 heute, den wir etwas näher anschauen noch wollen. Ich ermahne, ermutige euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist schon interessant, dass in der Bibel nicht steht, euer vernünftiger Gottesdienst beginne mit Gebet, einem Lobpreisteil, einer Predigt und einem Abschluss. Und das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Diese Beschreibung eines vernünftigen Gottes haben wir in der ganzen Bibel nicht. Aber wir haben ein paar Aussagen über vernünftigen Gottesdienst. Zum Beispiel Witwen zu besuchen. Oder Waisen besuchen sollen. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Oder ein vernünftiger Gottesdienst ist, wenn jemand ungerecht behandelt wird und ich sorge dafür, dass Gerechtigkeit durchkommt. Vernünftiger Gottesdienste. Und ein anderer vernünftiger Gottesdienst wird hier genannt. Hingabe. Schenk dich diesem Gott ganz. In vielen Gesprächen und viele Menschen, die zu mir kommen auch, kommt eine Sache immer wieder heraus. Die beschäftigt ganz, ganz viele. Manchmal wird das direkt gesagt, manchmal mehr indirekt. Und zwar, Karl-Helmut, ich glaube an Gott. Ich glaube an das Christsein und die Vergebung. Und ich bin überzeugt, dieses Christsein ist richtig. Aber irgendetwas fehlt mir, damit es auch in meinem Alltag richtig wird. Vielleicht kennen Sie das. Irgendetwas brauche ich noch, irgendetwas habe ich noch nicht kapiert oder irgendetwas hat mir Gott noch nicht gegeben, dass dein Christsein bei mir funktioniert. Kennst du die Gedanken? Du müsst jetzt nicht nicken, sondern du dürft ganz still sitzen bleiben, ja. Aber immer wieder habe ich diese Gespräche. Und vielleicht habt ihr das auch in eurer Bekanntschaft oder auch Verwandtschaft, dass Christen zu euch kommen oder so indirekt sagen, ja, das ist schon alles, das ist richtig und das glaube ich auch alles. Aber so ganz funktioniert das bei mir nicht. So wirklich Sieg und Erfolg und das habe ich in meinem Christsein nicht so ganz. Oder ich habe immer wieder so tiefe Einbrüche. Irgendetwas habe ich noch nicht kapiert, was mir Gott gegeben hat und ich noch nicht anwenden kann. Und ich muss euch enttäuschen, diese Frage ist falsch. Es geht nicht darum, dass ich noch irgendetwas von Gott bekommen muss. Wie ganz viele Gruppierungen auch sagen. Sondern es geht darum, dass Gott etwas von mir bekommen muss. Und in ganz vielen christlichen Leben und Umständen, es ist nicht der Knackpunkt, dass ich irgendwas nicht habe. Sondern der Knackpunkt ist, dass Gott von mir was nicht hat. Und deswegen schreibt der Paulus, nachdem er das Evangelium, und zwar den ersten Teil des Evangeliums, ganz klar hingestellt hat. Die Bekehrung, die Sünden, die vergeben worden sind, dass du rein geworden bist und so weiter. Zeigt er den zweiten Teil des Evangeliums auf. Und der zweite Teil des Evangeliums, der frohen Botschaft, heißt, eine enge Beziehung mit diesem Retter zu leben. Und dazu gehört als allererstes Hingabe. Und manche von uns, wenn sie das Wort schon hören, kriegen die das Zittern. Hingabe. So etwas Riskantes. Ja? Da könnte jemand mit mir machen, was er will, wenn ich mich dem völlig ausliefere. Das ist riskant, oder? Dann kommen Ängste auf. Ja? Also ich meine, ich kenne ja die Geschichten hier in der Bibel und was da alles passiert ist. Und wenn ich mich hingebe, was macht Gott dann mit mir? Da könnte ja was passieren. Also da sollte man schon vorsichtig sein, oder? Dann gibt es diese Unsicherheit. Ich weiß ja gar nicht, was er vorhat. Ja, also wenn ich entscheide, dann weiß ich ja, was ich vorhabe, dann weiß ich, was ablaufen wird. Dann habe ich das ja geplant. Gell? Aber wenn ich mich an diesen Gott mit Haut und Haar hingebe, ist das ein ziemlich großes Risiko. Außerdem weiß ich gar nicht, kennt der sich wirklich bei mir aus? Ich kenne mich ja, ich weiß, wie das ist. Wir haben letztens in einer kleinen Gruppe diese Diskussion geführt und da sagt jemand dann auch, Er sehe schon ein großes Risiko. Dann haben wir ein bisschen drüber geredet und dann sagte ich, du, ich denke, wenn du dich übernimmst selbst, ja, ist das Risiko viel, viel größer, als wenn Gott dich übernimmt, oder? Dann kam so dieses Schmunzeln, was ihr jetzt auch so ein bisschen habt. Ja, eigentlich ist das richtig. Ja, sagt ein Psychotherapeut nie das Wort eigentlich. Weil dann weiß er, dass da im Hintergrund noch so viele Dinge sind. Aber denken wir das doch bitte einmal wirklich durch. Wo liegt das größere Risiko? wenn du alle deine Entscheidungen machst, dein ganzes Leben planst, oder wenn der Schöpfer, der dich kennt, dein Leben plant? Das ist uns irgendwo, naja, ist ja schon klar, gell? Und in diesem liegt halt ein Opfer drinnen, eine Hingabe, eine, und das ist sogar ein lebendiges Opfer. Und das ist eine schwierige Geschichte mit diesem lebendigen Opfer. Ein Opfer stirbt ja normalerweise bei der Opferung, oder? Im Allgemeinen schon. Aber hier geht es darum, dass ich einen Prozess einleite, der mein ganzes Leben lang sich fortsetzt. Meine Bekehrung ist kein Prozess, der sich ein ganzes Leben lang fortsetzt. Diese Wiedergeburt. Probier mal eine Geburt zu beginnen, ja, dass sich das ganze Leben lang fortsetzt. Also das ist eine schwierige Geschichte. Das ist es nicht. Das ist eine einmalige Sache. Aber mein Leben und meine Hingabe an Jesus ist ein Prozess, der mein ganzes Leben lang stattfinden muss. Und irgendwann muss ich damit einsteigen und es fortsetzen. Und das sage ich um Himmels Willen, bitte jeden Tag, jede Stunde am besten. Und das ist unser Problem. Dann werden wir abgelenkt, denken, das wäre aber auch noch schön mitzunehmen. Und Gott sagt, wem gehörst du? Ja, aber ich darf doch auch noch Entscheidungen treffen. Und dann wird es dann so eng, so schwierig, so. Gott, musst du wirklich in alles hineinreden in meinem Leben? Wie mache ich das überhaupt im Alltag? Muss ich dich jetzt beim Frühstück schon fragen, ob ich ein oder zwei Toast essen darf? Hingabe heißt zuerst, es ist ein Besitzwechsel. Ich gehöre jemand anders. Was sowieso schon passiert ist, er hat mich ja gekauft, oder? Hat einen Kaufpreis bezahlt, das war sein Leben. Und wenn ich ins Geschäft gehe und einen Fußball bezahle und ihn im Geschäft lasse, dann bin ich ziemlich dämlich. Aber wir verhalten uns öfters so. Wir lassen uns sozusagen kaufen. Wir sagen, okay, dann gehöre ich Gott, dann gehe ich in den Himmel und das war's. Und Gott sagt, ah. Der zweite Teil des Evangeliums heißt, die Beziehung mit ihm in der Hingabe zu leben. Und ich kriege eigentlich nicht den ersten ohne den zweiten Teil. Zumindest muss ich irgendwann mal anfangen. 10 Aussätzige kommen zu Jesus, oder? Und Jesus sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und unterwegs werden alle 10 vom Aussatz befreit. Aussatz ist immer ein Bild auch auf Sünde. Alle 10 werden davon befreit. Einer kommt zurück und sagt Danke. Dem einen ist die Beziehung zu seinem Helfer und Heiland wichtiger als nur die Heilung alleine. Und ich habe den Verdacht, dass in der Christenheit mehr und mehr, meisten Christen, das Wichtigste ist, hauptsächlich bin ich vom Aussatz befreit. Ich habe so einige Sachen mitgenommen, denn der Paulus sagt hier etwas, und zwar motiviert er, um diese Hingabe zu machen. Und er sagt, ich ermahne euch, ermutige euch nun, Brüder, wodurch? Wodurch ermutigt er uns? Hier steht, durch die Erbarmungen, durch die Barmherzigkeiten Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Opfer. Wie können die Erbarmung Gottes mich ermutigen? Und ich möchte es ein bisschen zeigen. Erbarmungen kann ich ja nicht bezahlen, oder? Sonst sind es ja keine Erbarmungen. Da ist zum Beispiel, was weiß ich, ich kann ja alles Mögliche heraustun. Da ist, ich nehme nur so symbolisch Sachen raus. Das ist zum Beispiel die Liebe Gottes, ja? Die hat mich schon geliebt vor wie langer Zeit? Vor der Grundlegung dieser Welt. Also das sind ist schon eine Weile her. Und was habe ich getan, damit er mich liebt vor dieser Grundlegung der Welt? Irgendwie konnte ich damals noch nichts tun. Ja? Das heißt, diese erste Erbarmung Gottes, mich zu lieben, da lag der Grund seiner Liebe nicht in mir. Ich war noch gar nicht da. Ich war nur ein Gedanke. Sondern der Grund seiner Liebe vor zig Milliarden Jahren oder vor der Ewigkeit her schon, mich zu lieben, lag in ihm. Er hat damals beschlossen, mich zu lieben. Also da kann ich nicht viel dazu beitragen. Das ist eine Barmherzigkeit, ja? Und dann hat er vor dieser Grundlegung dieser Welt schon einen Plan gemacht. Ja, nehmen wir irgendwas anderes hier im Her. Er hat einen tollen Plan hier erstellt. Ja. Hat einen tollen Plan gemacht, wie er in die Beziehung mit mir wieder kommt. Habe ich ihn beraten bei dem Plan? Habe ich zu diesem Plan irgendetwas beigetragen? Es sind die Barmherzigkeiten Gottes. Und dann wurde er Mensch. Und dann kommt er als in Menschengestalt, nehmen wieder irgendetwas hier, hierher, ja, dann wird dieser Schöpfer Mensch. Am Anfang war das Wort war bei Gott, und durch dieses Wort schuf er alles, und dieses Wort wurde Fleisch. Das ist Anfang vom Johannes-Evangelium. Wie viel hast du beigetragen, dass er Mensch wurde? Nichts. Das war seine Gütigkeit, das ist seine Entscheidung. Er hat das alles gemacht. Er hat das vorbereitet, Maria und so weiter. Alles gemacht. Und dann lebt er hier 33 Jahre ohne Fehler. Da ist. 33 Jahre lässt er sich alle Dinge, die ihn herankommen, auch Sünde sein könnten, nicht an sich dran. Keinerlei Verlockung, die nicht nach dem Willen Gottes wäre, die kommt nicht an ihn dran. Warum macht er das? Weil er ein ganzes Leben völlig perfekt leben möchte, um es dann mir zu schenken. Sein perfektes Leben auf dieser Erde, 33 Jahre lang etwa, um es mir zu schenken. Weil ich so nett bin? Weil ich Geburtstag hatte? Nein, es ist seine tiefe Entscheidung, das für mich zu tun. Gnade, Barmherzigkeit. Und jetzt kann ich alles weitergehen. Dann fängt er an, meine Schuld zu bezahlen. Ja? Dann geht er ans Kreuz. Dann lässt er sein Leben für mich. Was habe ich dazu beigetragen, dass er das macht? Überlegt es einmal wirklich ganz tief. Was habe ich beigetragen dazu, dass er einfach sein Leben für mich gibt? Im Übrigen war ich damals noch gar nicht auf der Welt. Und die, die auf der Welt waren, dann sagt er, die waren seine Feinde. Und für die gibt er sein Leben her. Ich meine, was haben wir beigetragen, dass er das tut, dass er das über sich ergehen lässt? Das ist verrückt. Dass er meine ganze Schuld bezahlt, ich lege hier einfach Sachen hin, weil er meine ganze Schuld bezahlt, dass er die Strafe auf sich nimmt. Ich habe nichts beigetragen dazu, versteht ihr? Dann kommt seine Auferstehung, dann lebt er wieder und dann schenkt er mir sein Leben, bezahlt alle meine Schulden, geht vor den Vater und sagt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Das Einzige, was ich zu diesem ganzen Haufen, der hier ist, sagen kann, ist, ich kann nur Danke sagen. Das ist alles. Dann kommt seine Gütigkeit, wo er sagt, es ist jeden Morgen neu. Und dann sagt er, selbst wenn du untreu bist, bin ich treu. Meine Treue gehört dir. Ich werde dir einen Tisch bereiten im Angesicht deiner Feinde. Ich werde für dich da sein. Ich werde dich nie verlassen. Ich gebe dir eine neue Freiheit, wo du bei mir ein- und ausgehen kannst. Ich gebe dir, ich gebe dir, ich gebe dir. Und dann geht er noch weiter und sagt, weißt du, was ich dir auch gebe? Eine neue Identität. Du musst nur Danke sagen. Und ich gebe dir eine neue Identität. Du bist mein Kind, du bist jetzt meine Tochter, mein Sohn. Wie viel habe ich dazu beigetragen, dass ich, Karl Helmut, mich ein Sohn des lebendigen Gottes nennen darf? Versteht ihr, ich habe die ganzen Erbarmungen Gottes, die hier liegen, die kann ich nur anschauen und sage Danke. Ich habe nichts beigetragen, null. Und dann sagt er, nicht nur die Identität gebe ich dir, ich mache dich auch zu meinem Erben. Überleg das mal, das ist doch völlig durchgeknallt eigentlich. Da tut jemand nichts, ist im Prinzip noch schuld daran, dass dem sein Sohn stirbt, und dann sagt er, ich mache dich zu meinem Erben. Ich gebe dir ein Leben bei mir in aller Ewigkeit, in der Herrlichkeit. All das schenke ich dir. Und der Paulus sagt, das sollte die Motivation sein, dass ich eine Sache ihm auch schenke. Eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und wisst ihr, was dabei noch verrückt ist? Dieses Opfer, was wir sein sollen, bereitet er vor, dass es lebendig ist, dass es heilig ist, dass es Gott wohlgefällig ist. Das kann ich nicht. Selbst, dass ich mich ihm schenke als wirkliches Opfer, bereitet er alles vor, macht er alles. Aber dann sagt er, wenn du jetzt mein Kind bist, sind wir wieder gegenüber. Und wenn gegenüber, dann hast du eine Freiheit. Und mit der Freiheit bitte ich dich, vertraue dich mir völlig an. Und wir sagen, das ist so gefährlich. Versteht ihr, mit dem Hintergrund, das zu sagen, denke ich manchmal, haben wir einen völligen Schuss. Ob der wirklich weiß, was gut für mich ist? Das ist ein Risiko. Leute, wenn jemand das alles, ich habe hier nur Kleinigkeiten noch lange nicht alles aufgezählt, alles schenkt, ich brauche nur Danke sagen, schenkt mir alles. Und dann sage ich, ob ich mich ihm schenken sollte. Verstehen wir, wie dieser zweite Teil des Evangeliums Satan versucht, uns absolut fernzuhalten davon. Weil erst durch diesen zweiten Teil des Evangeliums stehen wir ihm ja wirklich zur Verfügung und Gott möchte durch uns in dieser Welt Veränderungen schaffen. Nicht zuletzt das Evangelium weiterzubringen. Was glaubst du, warum der Satan Römer 12, die ersten zwei Verse, so weit weg von uns hält? Warum das Wort Glaube bei ihm so ein schönes religiöses Wort ist, aber ja, nicht ein tiefes Anvertrauen. Weil in dem Moment, wo Christen sich wirklich diesem Herrn anvertrauen und ihm jeden Morgen sagen, Herr, mach mit mir heute, was du willst, dann passieren Veränderungen. Und wir haben Angst davor. Weil wir die Barmherzigkeiten Gottes sowas von selbstverständlich schon nehmen. Und der Paulus sagt, schau diese Erbarmungen, diese Gnadengaben Gottes, schau das an. Und je mehr du das anschaust, wirst du motiviert werden, dein Leben ihm anzuvertrauen. Ganz. Immer wieder neu. Und keine Angst, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und es ist ein Prozess, aber ich muss einsteigen in den Prozess und ich muss diesen Prozess fortsetzen in meinem Leben. Und dazu brauchen wir einander, dass wir uns da ermutigen, diese Hingabe, diesen Prozess einzuleiten in unserem Leben und fortzusetzen, immer wieder neu. Mir sagen das Leute immer wieder auch, wenn sie Leute kennen, die sich so Gott ganz hingeben, das ist ja Motivation für sie. Wir brauchen dort einander. Hingabe ist kein Spielchen, was ich einmal probiere und dann lasse ich es wieder. Nein, Hingabe ist ein Lebensstil. Hingabe ist eine Lebenseinstellung. Oder unser Leben wird sich nicht wirklich verändern. Hingabe ist die Grundlage, dass ich Gottes Willen kennenlerne. Steht hier. Wozu Hingabe? Damit du den Willen Gottes, den guten und wohlgefälligen Willen, den vollkommenen Willen Gottes kennenlerne. Ist doch interessant, dieser Zusammenhang. Willen Gottes kennenlernen geht nicht über irgendein Seminar, sondern über Hingabe. Aber Hingabe ist ein lebendiges Opfer. Und das macht es schwierig für uns, weil wir in einer Willhaben-Gesellschaft aufgewachsen sind und dort leben. Das einschneidendste Beispiel von Hingabe als ein lebendiges Opfer, denke ich, haben wir bei Abraham. Wir denken immer an den Isaak dort. Aber das lebendige Opfer in dieser ganzen Szene war Abraham. Der hat sein Leben dort geopfert, indem er Isaak auf den Altar legte. Das war seine Zukunft, das war seine Verheißung, das war alles, was er hatte. Und dann hält ihn der Engel auf und Gott sagt zu ihm ein Wort. Er sagt nicht, ah, jetzt weiß ich, dass du mich lieb hast. Er sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Na, das ist vielleicht ein Wort in unserer heutigen Zeit. Jetzt weiß ich, dass du die Größe Gottes wirklich vor Augen hast. Abraham war das lebendige Opfer dort. Isaak, der Sterbende. Und als er dieses lebendige Opfer wurde, sozusagen, da wurde er zum Segen für die gesamte Menschheit. In und durch Isaak wird die ganze Menschheit gesegnet. In seinem Nachkommen, also nicht in der Mehrzahl, der Nachkomme Isaaks war irgendwann Jesus Christus, wird die ganze Menschheit gesegnet. Weil einer dort stand und sagte, ich kenne diesen gewaltigen Gott, der noch aus den Toten auferwecken kann. Und Gott ihm sagt, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Nicht Panik vor mir hast, sondern dass du eine Ahnung hast von dem, was ich bin. Du kennst mich jetzt ein Stück. Und dieses Kennenlernen Gottes, das passiert in der Hingabe. Ich beende mit zwei Gedanken. In der Hingabe an Gott lerne ich ihn kennen. Und er pflegt diese Beziehung. Weil er bleibt treu. Und dort lernen wir einander kennen. Vor allem ich lerne Gott kennen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, und hier meine ich wirklich das Allerschlimmste, was du dir überhaupt noch vorstellen kannst. Das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er über die Todesschwelle geht und dem Gott und dem Jesus Christus begegnet und sagt, ich kenne dich nicht. Etwas Furchtbares kann einem Menschen nicht passieren. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Dass er auf die andere Seite kommt und dort steht Jesus Christus und sagt, ich kenne dich nicht. Und er geht dorthin, wo die Bibel nur sagt, es ist äußerste Finsternis, Zähne knirschen und heulen. Ich kenne dich nicht. Und Jesus sagt in Gleichnissen, in einigen Gleichnissen in Bezug auf die Endzeit, genau das. Das sagt er nicht, oh, euch ist nicht vergeben worden oder ihr habt das irgendwas nicht kapiert. Nein, nein. Er sagt zu den Rechten und zu den Linken, die links sind, sagt er, ich kenne euch nicht. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Allerschlimmste. Und dann ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Und auf das freue ich mich. Irre. Ich komme auf die andere Seite. Und dort kommt mir Jesus entgegen und sagt, dich kenne ich. Dich kenne ich, Karl Helmut. Also der Augenblick, der wird mich platzen lassen fast. Wenn dieser Herr sagt, du kommst auf die andere Seite und sagst, ich kenne dich. Was Großartiges. Aber dieses Kennenlernen muss schon hier passieren, beginnen. Versteht ihr? Deswegen ist diese ganze Hingabe an ihn, dass ich das übe. Herr, nimm mich, ich will dich kennenlernen, ich will ein lebendiges Opfer werden, weil ich auch dich kennenlernen will. Muss hier beginnen. Und das ist eine Herausforderung, die hat es in sich, das stimmt. Und dieses hier schon kennenlernen geht immer über sein Wort. Immer auch über sein Wort. Und dann über diese persönliche Hingabe. Ich lasse zum Schluss eine Frage hier stehen. Was wirst du jetzt tun? Mit dem, was du jetzt gehört hast. Was wirst du jetzt tun damit? Ich bete noch. Herr, du ermahnst uns in deinem Wort, deine Erbarmungen anzuschauen und aus tiefer Dankbarkeit, aus tiefer Freude daran, dir unser Leben zu geben, was das einzig Vernünftige ist. Und du benennst das sogar noch als einen vernünftigen Gottesdienst. Ich bitte dich, Herr, dass wir Täter des Wortes werden. Amen.